ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast besprechen wir militärische Entwicklungen im Ukraine-Krieg, zugehörige militärpolitische Debatten, auch angrenzende Themen. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Zum Inhalt der heutigen Ausgabe, bei der aktuellen Lage, da wollen wir uns mal genauer auf die Geschehnisse in Kupjansk und im Raum Pokrovsk konzentrieren. Dort scheinen die Russen ja besser voranzukommen als noch in den Monaten zuvor. Allerdings scheint da auch eine Lücke zu klaffen zwischen dem, was man da Putin meldet und dem, was wirklich passiert ist. Und wir müssen in diesem Abschnitt auch über die Frage sprechen, beschießen die Ukrainer verbotenerweise jetzt auch Staudämme in Russland, also zumindest einen in der Region Belgorod. Ein paar Sätze dann noch zu ein paar anderen aktuellen Meldungen. Und wir wollen uns aus aktuellem Anlass beschäftigen mit maritimen Dingen. Wie schützen die Russen ihre Flotte und auch Stützpunkte durch Sensoren auf teils hoher See? Wie macht das die NATO? Anders ist, das kann ich schon mal sagen, dass Kollegen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung recherchiert haben, wie Russland ein Hightech-Sensoriknetz aufbaut und woher es das Hightech-Material dafür bekommt. Das kann man sich genau anhören bei den Kolleginnen und Kollegen vom Podcast Streitkräfte und Strategien vom NDR. Ich glaube, eine Ausgabe vom 24. Oktober. Gibt auch eine TV-Doku dazu, die man sich in der ARD-Mediathek anschauen kann. Die heißt Russian Secrets. Uns geht es natürlich vordergründig darum, wie so ein Sensorennetz funktioniert und was jetzt neu bei den Russen ist. Wir zeichnen diese Folge mit der Nummer 291 auf am Mittwoch, 29. Oktober 2025. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Kleine Sache noch am Anfang. Kleine Nicklichkeit, aber deretwegen bekommen wir auch immer wieder Mails. Jürgen Parkosch aus Nürnberg hat uns zum Beispiel geschrieben. Sein Thema ist eigentlich das THW. Er hat sich angeregt durch unseren Podcast mal in die Spur gemacht und versucht, sich beim THW einzubringen. Das war erstmal nicht sonderlich erfolgreich. Aber darum soll es mir zumindest jetzt nicht gehen. Das müssen wir später nochmal aufgreifen und dazu mal wieder jemanden vom THW in den Podcast holen. Aber er schreibt noch Folgendes. Ich zitiere mal. Ich höre diesen Podcast seit knapp 2 Jahren, weil die Präzision der Lageeinschätzung von Herrn General Bühler für mich der Fels in der Brandung ist, gegen die medialen Übertreibungen oder das Weglassen von Informationen oder gar dagegen Interpretationen zur Wahrheit zu machen. Und da stört es mich gar nicht, wenn Sie mit dem Kugelschreiber spielen. Machen Sie das ruhig weiter, denn wir sind alle nur Menschen. Zitat Ende. Ja, kleiner Freibrief für Sie, Herr Bühler, ne?
Ja, schön, schön, Herr Deisinger, freuen Sie sich drauf.
Wir können ja auch mal überlegen, was Sie sonst noch so alles machen könnten, ohne sich den Unmut der Hörer und Hörer zuzuziehen. Also vielleicht setzen Sie sich mal auf einen besonders knarzenden Stuhl oder so. Aber ich glaube, sowas haben Sie gar nicht, ne?
Ich denke, zu Hause nicht, aber im Augenblick bin ich auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr wieder. Also könnte schon sein, dass ich, aber dieser Stuhl scheint fest zu sein.
Weil das dann die Bundeswehrausrüstung ist, die dann knarrt. Das kennen wir ja. Aber dennoch, Herr Bühler, bitte nicht als Freibrief nutzen. Wir haben ja auch andere Mails, in denen wir lesen, dass dieses Kugelschreiber-Klackern-Geräusch manchen massiv stört. So verschieden sind wir Menschen nun mal, aber man muss der Fairness halber auch sagen, ich hier im Studio, ich kann ja mit einem Tastendruck mein Mikro ausmachen. Wenn mich das Klackern mal packen sollte, Sie, Herr Bühler, die können das mit dem Tastendruck nicht so einfach, ne?
Nein, das kann ich nicht, das ist richtig.
Okay.
Aber ich bemühe mich jetzt.
Ja, natürlich. Und weil wir gerade bei technischen Dingen sind, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, der vielleicht doch ein bisschen wichtiger ist als die Sache mit dem Mikro und dem Kugelschreiber. Ab der nächsten Woche müssen wir aus organisatorischen Gründen die Schalte zwischen Herrn Bühler, er ist ja, wir haben es gerade gehört, möglicherweise immer irgendwo anders als in Berlin, diese Schalte zwischen ihm und mir für ein paar Wochen mit einem anderen Tool bewerkstelligen als bislang. Das läuft weiter über das Internet, das hatten wir schon mal erklärt. Aber das ist ein Tool, das wir beide jetzt noch nicht so bis ins Detail kennen. Kann also sein, dass es am 6. November, das ist nächste Woche Donnerstag, vor allem bei der Post-Production etwas ruckelt und deswegen der Podcast später am Tage veröffentlicht werden kann erst. Letztlich betrifft das ja gar nicht so sehr Herrn Bühler, sondern uns hier im Haus, ganz speziell mich, aber wir werden natürlich unser Bestes geben, dass das am Ende alles doch reibungslos läuft. So, Gong, also genug der Vorrede. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, die Gesamtlage wieder vielleicht mal zunächst im Überblick.
Ja, im Überblick, der Krieg wird mit unverminderter Härte weitergeführt. Es sieht nach wie vor so aus, als ob Russland jetzt alles dran setzt, möglichst viel Gelände auch zu erobern vor einem möglichen Waffenstillstand, den wir im Augenblick zwar nicht sehen können, aber der vielleicht kommen könnte. Am Boden ist es nach wie vor die Absicht, die Region Donetsk mit dem seit Monaten unveränderten Schwerpunkt Pokrowsk nun vollständig zu besetzen. Ein weiterer Brennpunkt ist der Raum Kupiansk weiter im Norden. Und was die Luftangriffe angeht, die gegenseitigen Luftangriffe, sie dauern an mit unveränderter Intensität und Härte.
Dann schauen wir uns die Kämpfe am Boden mal ein bisschen näher an. Pokrowsk, Kupiansk machen wir gleich. An den anderen Abschnitten der Bühler ist aber natürlich auch nicht Ruhe. Gekämpft wird da an vielen Orten, aber das sind die, ich sag mal, Fortschritte der Russen nicht so sonderlich bemerkenswert, oder?
Nein, gekämpft wird aber weiter, wie Sie schon sagen, in der Region Sumy, in der Region Kharkiv, bei Wovchansk, dort mit nahezu null Erfolgen für die Russen im Augenblick, ganz im Gegenteil. Im nördlichen Donbass bei Lyman, dort mit doch seit einigen Wochen schon erheblichen Fortschritten, etwas südlich davon bei Konstantinivka, auch dort mit geringen Fortschritten. Westlich und südwestlich von Pokrowsk an der Grenze zu Dniepropetrowsk und auch in der Region Saporischschja auf zwei Hauptangriffsachsen von Osten und von Süden Richtung der Hauptstadt Saporischschja, doch mit einigen Erfolgen in den letzten Wochen und Monaten. Einzelne Gefechte finden entlang des Dniepro gegenüber der Stadt Cherson statt. Da gibt es keine Veränderungen. Also Geländegewinne insgesamt, weil das Ihre Frage war, für die Russen ist insbesondere im Raum Lyman und auch in der Region Saporischschja auf dieser Ostachse zu verzeichnen, wenn auch weiterhin nur mit langsamen Schritten und unter großen Verlusten.
Dann kommen wir mal zu den beiden Abschnitten, die uns ein bisschen näher beschäftigen sollen, fangen wir mit Kupiansk an. Kupiansk ist eine Stadt in der Ostukraine, in der Oblast Kharkiv. Die Frontlinie, die kommt, wenn ich es mal so sagen darf, bis zum Raum Kupiansk aus Richtung Nordwesten, macht dann vor Kupiansk einen Knick und geht dann weiter in südliche Richtung. Die Russen, die standen ja auch schon lange vor Kupiansk. Wie lange eigentlich?
Also Kupiansk wurde ja gleich zu Beginn der Invasion im April 2022 besetzt, konnte dann durch die Ukrainer im September 2022 wieder befreit werden. Aber ein Jahr später standen die Russen wieder vor der Stadt aus Nordosten und versuchten, sie aus Nordosten einzunehmen. Also der Kampf um Kupiansk dauert schon etwa 2 Jahre.
Und aktuell, das hatten wir auch beim letzten Mal schon kurz angerissen, sind die Russen in die Stadt ja eigentlich nicht nur eingesickert. Am Anfang schon, aber mittlerweile nicht mehr. Es ist schon mehr. Es sieht schon so aus, als hätten die von Norden her da einiges an Territorium gewonnen.
Ja, das begann Ende 2024, als es den Russen gelang, nördlich der Stadt Brückenköpfe über den Oskil-Fluss zu schlagen, aus denen sie dann den Fluss entlang Richtung Süden angriffen. Der Oskil fließt von Nord nach Süd um die Stadt Kupjansk von Nordwesten her zu umfassen und vor allem die Hauptstraße von Charkiw nach Kupjansk und dann weiter nach Osten in die noch von der Ukraine gehaltenen Gebiete östlich des Oskil unter ihre Kontrolle zu bringen. Das scheint jetzt gelungen zu sein, teilweise gelungen zu sein, das weiß man nicht genau. Und es wird immer schwieriger, die Stadt und die ukrainischen Truppen östlich des Oskil zu versorgen. Zusätzlich sind kleinere Trupps von russischen Soldaten bereits seit Wochen in die Stadt eingesickert. Sie erinnern sich, Herr Deisinger, an den Versuch, durch diese leere Gasröhre in die Stadt zu kommen. Also die westlichen Stadtteile sind teilweise unter russischer Kontrolle. Teilweise sind sie eine graue Zone ohne eindeutige Frontlinie und wo es auch keine klare Abgrenzung zwischen ukrainischen und russischen Truppenteilen existiert, sodass dort eben von einer grauen Zone gesprochen wird, in der die Kontrolle nicht ganz klar ist.
Wie lange könnte es denn noch dauern, bis die Russen die Stadt vollständig eingenommen haben? Kann man das abschätzen?
Ich glaube, das ist seriös nicht zu sagen, jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Die Ukrainer haben ja schon vor Wochen die Zivilbevölkerung evakuiert und sie haben sicher auch den Rückzug ihrer Kräfte aus der Stadt vorbereitet. Dieser kann in der nächsten Zeit erfolgen, muss aber nicht, solange die Truppen dort noch auf alternativen Wegen versorgt werden können und der russische Druck noch nicht so groß ist, dass zu große Verluste auf der Seite der Ukrainer zu befürchten sind. Die Ukrainer stellen sich aber darauf ein, dass Kupjansk spätestens bis Jahresende eingenommen sein wird, wenn nicht irgendein Wunder passiert.
Wenn wir uns mal Kartenmaterial anschauen von Deep State zum Beispiel, da können wir sehen, dass es östlich bzw. südöstlich von Kupjansk ein Gebiet gibt, das die Russen noch nicht haben. Na, da hat die Frontlinie so eine kleine Delle in Richtung Osten. Wenn nun die Russen in der Stadt die Straße unter Kontrolle bringen, die in Ost-West-Richtung durch die Stadt verläuft, dann ist doch die Versorgung der ukrainischen Truppen, die diese Delle oder Ausbuchtung aus ukrainischer Sicht halten, eigentlich fast unmöglich, oder?
Also diese Delle, die nenne ich Halbkessel, also so ein hufeisenförmiges Gebilde, das nach Westen offen ist. Das hat sich seit etwa einem Jahr ausgebildet. Und diesen Halbkessel, den meinte ich gerade eben, wenn ich über die Ukrainer sprach, die südlich Kupjansk und östlich des Oskil-Flusses verteidigen.
Okay.
Der Halbkessel hat eine, wie gesagt, nach Westen offene Basis entlang des Oskil von etwa 10 Kilometer Breite. Wenn die Stadt Kupjansk fällt, können die Ukrainer, die in diesem Halbkessel sitzen, nur noch über alternative Versorgungswege über den Oskil versorgt werden, über Boote, Behelfsbrücken und dergleichen oder über Drohnen aus der Luft. Ich gehe aber davon aus, dass die Ukrainer im Falle einer vollständigen Einnahme der Stadt Kupjansk den Halbkessel räumen werden und sich hinter den Oskil zurückziehen.
Und generell mal in Bezug auf diese Stadt gefragt, was würde die Einnahme der Stadt für die aktuelle und für die künftige militärische Lage bedeuten?
Das wäre zunächst ein großer Propagandaerfolg für die Russen. Militärisch spricht für die Ukrainer ein Eckpfeiler für ihre Verteidigung im Norden weg, der auch nicht so schnell zu kompensieren sein wird. Die Ukraine wird hier in der Region Charkiw dann auch zu einer mehr beweglichen Verteidigung übergehen müssen, wie man es in der Südukraine sieht. Das heißt, dass auch hier wie im Raum Saporischschja weitere Geländegewinne der Russen Richtung Westen möglich sein werden. Man kann es aber auch anders sehen. Also das Gefecht um Kupjansk, das nun schon 2 Jahre, Sie hatten es angesprochen, auf verhältnismäßig kleinem Raum geführt wird, zeigt auch die Schwäche der Russen auf. Ihr Anspruch ist sicher ein anderer als die Realität, die wir gerade sehen. Dass also meine Stadt, die vor 3 Jahren noch ca. 26.000 Einwohner hatte, also eine mittlere Stadt, eine Kleinstadt bis mittlere Stadt, sage ich, dass darum 2 Jahre gekämpft werden musste. Das ist sicher nicht der Anspruch der russischen Armee.
Okay, dann nun zu dem anderen Schwerpunkt. Das ist der Raum Pokrovsk. Auch dort scheinen ja die Russen mehr Boden gewonnen zu haben, als ihnen das in den Wochen und Monaten zuvor gelungen war.
Also die Russen standen ja bereits im November 2024 etwa 10 Kilometer Pokrovsk. Sie sind dann im Januar diesen Jahres südlich der Stadt vorbeigestoßen. Gleichzeitig haben sie diese Doppelstadt, was es ja eigentlich ist, Pokrovsk und Myrnograd, etwas weiter im Osten von Pokrovsk, von Osten her angegriffen und haben das ganze Jahr über versucht, die Stadt auch im Norden zu umfassen, um die verbleibende Lücke nach Nordwesten zu schließen. Das ist bis heute nicht gelungen. Ab etwa Juli haben sie dann begonnen, ähnlich wie in Kupjansk, von Südwesten und Süden mit einzelnen Trupps in die Stadt einzusickern. Dies konnte zunächst im Juli, August unterbunden werden. Zwischenzeitlich haben die Russen einen Angriff aus dem Raum nordöstlich von Pokrovsk nach Norden gestartet, mutmaßlich um den gesamten Festungsgürtel des Donbass einzukreisen. Sie erinnern sich, ich habe das den Finger genannt, der nach Norden dort reicht. Das war, wie gesagt, anfangs sehr erfolgreich. Wir erinnern uns, dass die Russen dort etwa 10 bis 15 Kilometer tief in die ukrainische Verteidigung eingebrochen sind. Dobropilja ist der Ort, an dem man das festmachen kann. Und die Gefahr eines großen Durchbruchs im operativen Maßstab bestand. Das konnte durch einen Gegenangriff des Azov-Korps ab Mitte August verhindert werden. Im Schatten dieses Angriffs haben die Russen aber gleichzeitig einen zweiten Versuch gestartet, in die Stadt Pokrovsk von Süden her einzusickern. Und diesmal ganz offensichtlich mit nachhaltigerem Erfolg, denn da sitzen sie immer noch.
Der Erfolg der Russen, der Fortschritt, wie groß ist der eigentlich tatsächlich? Also ich will mal darauf zu sprechen kommen, dass der russische Generalstabschef dem russischen Präsidenten wohl gemeldet hat, dass die ukrainischen Truppen dort eingeschlossen seien, etwa 5000 Mann. So, dem allerdings widersprechen. Selbst russische Militärblogger und Ähnliches ist ja eigentlich auch in Kupjansk passiert, also Kupjansk betreffend passiert.
Ja, das war Anfang der Woche, ich meine, es war Sonntag, als Gerasimov Putin diese Fortschrittsmeldungen machte, und zwar öffentlich. Von einer Einkreisung konnte aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Rede sein. Die Straßen nach Norden und Nordwesten waren nach wie vor offen, aber die Versorgung der Ukraine durch Drohnen und Artillerie, das muss man zugeben, war natürlich da. Sie bedrohen mit Artillerie und Drohnen diese Versorgungswege. Also Versorgung ist nur noch eingeschränkt möglich, das muss man auch zugeben. Aber dennoch waren die Ukrainer nicht eingeschlossen, und das sind sie nach allem, was wir jetzt wissen, was wir heute wissen, bis heute nicht.
Ja, wenn also Gerasimov seinen Präsidenten belogen hat, dann steht ja die Frage, warum macht er das eigentlich? Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal. Die Erfahrung mit den Korrekturen durch Militärblogger hat er ja an anderer Stelle also schon früher machen müssen. Und zu glauben, dass Putin ihn, Gerasimov, als einzige Informationsquelle nutzt, das wäre doch auch ein Stück weit naiv, ne?
Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass er seinen Oberbefehlshaber Putin nicht mit Absicht öffentlich belogen hat. Er hat eben ein Bild wiedergegeben, das er aufgrund seiner Lageinformationen hatte. Und das sagt uns was zur russischen Meldedisziplin, die ja häufig genug in diesem Krieg auch in der Kritik aus den eigenen Reihen stand. Man muss aber auch sagen, dass zuweilen auch die ukrainische Befehlskette unter öffentlicher Kritik steht, dass Berichte geschönt sind und nicht der Realität entsprechen. Zuletzt in diesen Tagen in der öffentlichen Diskussion um die wahre Lage im Großraum Pokrovsk.
Offenbar haben die Ukrainer auch Spezialkräfte dorthin geschickt, Herr Bühler, Truppen des Militärgeheimdienstes, habe ich zumindest gelesen. Was machen die da eigentlich? Also was könnten die ausrichten?
Die eingesickerten russischen Kräfte haben sich in der Stadt einzelne Verstecke gesucht, haben Stellungen bezogen. So muss man sich das vorstellen. Die Ukraine versucht jetzt, wie schon im Juli, August, die betroffenen Stadtteile wieder von diesen Kräften sozusagen zu säubern, um wieder die Kontrolle herzustellen, bevor es denen gelingt, eine zusammenhängende Gefechtsführung herzustellen, die es ihnen dann ermöglicht, die betroffenen Stadtteile vollständig in Besitz zu nehmen.
Und was können die Ukrainer aus dieser aktuellen Lage dort jetzt am Ende noch machen?
Also ich glaube, sie müssen zwei Dinge machen. Sie müssen sicherstellen, dass es den Russen nicht gelingt, die Lücke im Nordwesten der Stadt zu schließen. Das wird schwer sein. Es ist gerade nach den neuesten Meldungen die Rede davon, dass sich die Russen dort mit fast 30.000 Soldaten darauf vorbereiten, dann von Ost nach West entlang der Stadt anzugreifen. Und zweitens natürlich, das, was wir gerade schon besprochen haben, die eingedrungenen Kräfte in der Stadt Pokrowsk, die müssen isoliert bleiben oder isoliert werden und neutralisiert werden, indem man sie bekämpft oder gefangen nimmt.
Und Meldungen, dass die ukrainischen Streitkräfte beispielsweise zwei Dörfer in der Region zurückerobert haben, wenn wir uns die Gesamtlage anschauen, sind dann also doch eher Meldungen, na ich sag mal, die Stimmung positiv beeinflussen können und sollen, die aber an der Gesamtlage nichts ändern. Verstehe ich das richtig?
Also zwei Dörfer ändern nie etwas an der Gesamtlage, das wissen Sie ja. Aber den Ukrainern ist es durch Gegenangriffe gelungen, weitere Angriffe der Russen nördlich der Stadt zu verhindern, die genau das zum Ziel haben, die Lücke zu schließen. Das waren die Gegenangriffe, die seit August, den gesamten September, aber auch den Oktober über gelaufen sind.
Am Ende aber müssen wir davon ausgehen, dass die Russen demnächst Kupjansk haben und auch halt die Stadt Pokrowsk. Diesen Raum betreffend jetzt nochmal die gleiche Frage wie vorhin bei Kupjansk. Also wie kann es nach dem Fall der Stadt Pokrowsk weitergehen? Was müsste die Strategie der Russen und auch der Ukraine sein?
Also sollte es den Russen gelingen, die Stadt Pokrowsk vollständig zu erobern und den Raum Pokrowsk dazu, dann wird zunächst eine erhebliche Zahl an russischen Truppenteilen frei für neue taktische Aufgaben. Man muss nach so einem langen Angriff auf den Großraum Pokrowsk dann sicher umgliedern, das wird eine Zeit lang dauern. Aber sie haben im Prinzip aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Erstens den Angriff aus dem Raum Pokrowsk und Dobropilja wieder Richtung Norden aufzunehmen, den die Ukrainer gestoppt hatten, wieder aufzunehmen, um in einer Zangenbewegung mit einem Angriff aus dem Raum Lyman, also aus dem Norden, den Festungsgürtel um Kramatorsk und Sloviansk und bis runter nach Konstantinowka einzuschließen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, den Angriff nach Westen schnell weiter fortsetzen, also in die Region Dnipropetrovsk, gegebenenfalls auch in die Region Saporischschja auf dieser Angriffsachse, die ich vorhin besprochen habe. Und da aber die, lassen wir noch einen Satz, vielleicht was wahrscheinlicher ist, sagen. Die operative Absicht ist ja langfristig sicher unverändert, nämlich die Region Donetsk und dort zunächst den Festungsgürtel einzunehmen. Und deshalb denke ich, dass die erste Möglichkeit die Möglichkeit ist, die sie auch auswählen werden.
Ich wollte zu den Ukrainern noch nachfragen, ob sie Informationen darüber haben, inwieweit sich die Ukrainer jetzt darauf schon eingestellt haben, dass die Stadt Pokrowsk irgendwann mal fällt?
Naja, wie gesagt, noch ist es ja nicht so weit, aber ich glaube, dass die Ukrainer im schlechtesten Fall davon ausgehen, dass es gegen Jahresende soweit sein könnte, dass der Großraum Pokrowsk fällt. Welche der beiden Möglichkeiten der Russen sie dann als weitere russische Absicht annehmen, das weiß ich natürlich nicht. Aber die von mir angedeutete erste Möglichkeit ist für sie die gefährlichste. Die spielt sicher eine ganz große Rolle. Sonst hätten sie den ersten Ansatz bei Dobropilja nicht so entschieden bekämpft im August, September.
Okay, dann Punkt an dieser Stelle. Wir sind aber immer noch bei der aktuellen Lage. Die Angriffe in der Tiefe stehen noch aus. Die Luftangriffe auf Ziele teils weit hinter der Frontlinie. Vielleicht fangen wir wieder mit den Russen an, Herr Bühler.
Ja, als wir am vergangenen Mittwoch den letzten Podcast aufzeichneten, wussten wir, dass es in der Nacht zum Mittwoch wieder einen großen Angriff gegeben hat. Aber wir kannten noch keine Zahlen. Es waren vor einer Woche 405 Drohnen, das wissen wir jetzt, und 28 Raketen und Marschflugkörper. Das bekannte Muster hat sich also fortgesetzt. Die meisten Flugkörper wurden zwar abgeschossen, aber immerhin 55 Drohnen und 12 Raketen, darunter 5 Iskander-Raketen und alle 4 Kinschals, haben ihre einprogrammierten Ziele getroffen. Seither sind die letzten Tage nur noch Drohnen eingesetzt worden, bis auf einen Tag. Da hat man noch wenige Raketen noch mit dazu gemischt. Aber bemerkenswert ist doch die etwas geringere Zahl als sonst, nämlich 38, das war in der Nacht zu vorgestern, glaube ich, bis insgesamt zu 130, also Schwankung 38 bis 130 Drohnen in der Zeit von Mittwoch bis Mittwoch. Also auch das passt ins Muster.
Ja. Die Russen haben ja auch wieder zivile Ziele angegriffen und haben teils erhebliche Schäden angerichtet, ein Lager einer Pharmafirma zum Beispiel, das auch nicht zum ersten Mal, und eine Produktionsstätte für Kaffee. Also Pharma, ja, kann man aus Sicht der Russen vielleicht irgendwie nachvollziehen, auch wenn es dann immer noch ein ziviles Ziel ist. Aber Kaffee, warum eine Kaffeefirma?
Also das weiß ich natürlich auch nicht. Militärisch gesehen macht das keinen Sinn. Aber es passt eben auch in das Muster, die Bevölkerung zu terrorisieren mit Angriffen auf die Infrastruktur und auf solche Ziele, die die Bevölkerung unmittelbar betreffen. Und dabei ist eben dieser Angriff auf die Pharmafabrik, das ist ein großes Arzneimittellager der Firma Optima Pharm, eine ukrainische Firma. In diesem Lager lagerten etwa 20% aller Arzneimittelvorräte der Ukraine. Das ist also eine ganze Menge und das ist schon ein entscheidender Schlag gegen die Versorgung der Bevölkerung und das ist natürlich auch nach Völkerrecht nicht zulässig. Wiederum wurde auch eine Kohlengrube in der Region Dnepropetrovsk angegriffen, in der fast 500 Bergleute unter Tage arbeiteten und erfolgreich evakuiert werden konnten.
Zu den Abschussquoten will ich noch kurz was fragen. Was die Raketen betrifft, das hatten Sie erwähnt, die liegt ja teilweise bei null. Und in Bezug auf Drohnen sind diese Abschussquoten ja zumindest zwischenzeitlich auch deutlich zurückgegangen. Wissen Sie warum?
Also in der letzten Woche wurden an 2 Tagen nur gut 60% der angreifenden Drohnen abgeschossen. Das ist ungewöhnlich niedrig und führte zu überdurchschnittlich hohen Trefferquoten. Die Russen haben die Shahed-Drohnen technisch verbessert, ja, darüber haben wir auch gesprochen. Das allein kann aber nicht der Grund sein, denn das ist ja schon vor einiger Zeit geschehen. Sie versuchen aber auch die Taktik ständig zu verändern und anzupassen, zu optimieren. Offenbar ist es ihnen an diesen Tagen gelungen, die Einflugschneisen und die Ziele so auszuwählen, dass ihnen keine starke Flugabwehr der Ukrainer gegenüberstand. Man muss sehen, ob das der Grund war, ob das Einzelerfolge aus russischer Sicht waren oder ob sich das in der nächsten Zeit verstetigt.
Die Ukrainer haben natürlich auch Luftangriffe durchgeführt. Auf welche Art Ziele oder konkrete Ziele?
Ja, da stehen wieder die Angriffe auf die Ölindustrie im Vordergrund. Eine Ölraffinerie in Ryazan, das liegt bei Moskau. Dann eine weitere südlich von Moskau. Gestern Nacht 2 Öldepots auf der Krim. Bei Simferopol eines, das während wir noch sprechen, immer noch brennt. Wir haben dann Angriffe, die mehr der Truppenversorgung dienen, unmittelbar hinter der Front. Das sind Munitionsdepots im Raum Belgorod, im Raum Oryol. Das sind Treibstoffdepots, 2 an der Zahl in Luhansk. Wir haben die dritte Kategorie Eisenbahnlinien, die durch Partisanen angesprengt werden, zum Teil während gerade ein Güterzug drüber fährt, so wie in Berdjansk am Asowschen Meer. Wir haben gesehen Partisanenangriffe bei Armiansk auf der Krim und eine weitere Eisenbahnlinie bei Juvascha, wo auch immer das ist, das habe ich gerade nicht drauf. Okay. Und dann natürlich auch die Angriffe auf Flugplätze, auf Militärflugplätze. Da sind zwei herauszuheben. Das ist Djagilevo und das ist Tschaikowka. Beides sind Flugplätze auch der strategischen Bomberflotte. Vielleicht gewesen, das kann ich nicht sagen, denn sie liegen so nahe dran an der Ukraine und in Reichweite der Drohnen, dass ich vermute, dass man die Bomber selbst schon viel weiter zurückverlegt hat nach den Angriffen auf die strategischen Plätze, in denen die Bomber vom Typ Tu-22 beispielsweise 95, 160 stationiert sind oder waren.
Ich könnte mir vorstellen, Herr Bühler, dass man beim Lesen oder auch nur beim Überfliegen der Meldungen zu den Angriffen der Ukrainer den Eindruck bekommen kann, dass man die Drohnen oder Raketentruppen so ein bisschen von der Leine gelassen hat. Also und zwar in Bezug auf das Völkerrecht, in Bezug auf das völkerrechtliche Verbot, bestimmte Arten von Zielen anzugreifen. Können Sie so eine Überlegung nachvollziehen?
Also Sie sprechen jetzt nicht von Zielen, sondern Sie sprechen von einem Ziel, dem Staudamm südlich der russischen Stadt Belgorod. Genau. Den habe ich hier auch bei mir auf dem Zettel stehen, ja. Aber den hatte ich gerade gar nicht genannt.
Ja,
aber
es ist genau, gut, dass Sie es noch aufbringen. Genau deswegen frage ich. Also die Ukrainer haben dort in der Region Belgorod einen Staudamm angegriffen. Das haben sie auch selbst bestätigt. Man fühlt sich da ja unweigerlich an den Kachowka-Staudamm erinnert, den die Russen gesprengt hatten.
Ja, das ging mir auch so. Der Staudamm von Kharkovka, der den Dniepro vor der Stadt Cherson aufstaut, der wurde ja im Juni 2023 von russischen Truppenteilen gesprengt. Von innen heraus mit einer großen Menge von Sprengstoff im Tonnenbereich. Die Zahl kann ich gar nicht mehr ganz genau sagen. Die Explosion führte zu einem massiven Dammbruch und dazu zu einem sofortigen massiven Wasserabfluss. Und damit großflächigen Überschwemmungen entlang des Unterlaufs des Dniepro und der Zerstörung des Wasserkraftwerks insgesamt. Dutzende von Menschen wurden getötet und nochmals die gleiche Zahl ist bis heute vermisst auf der ukrainischen Seite. Auf dem Ostufer, also dem von den Russen besetzten Teil der Ukraine, wurden natürlich keine Zahlen gemeldet und wir wissen das nicht, obwohl dort eine besonders große Wirkung, was Überschwemmungen angeht, zu verzeichnen war. Der Kharkovka-Stausee, und das muss man auch dazu sagen, damit man die Dimensionen auch sieht, der war 230 Kilometer lang. Und er streckte sich über 2100 Quadratkilometer. Der Stausee südlich Belgorod, den Sie gerade ansprechen, der ist gerade mal 23 Quadratkilometer groß. Der Staudamm wurde mutmaßlich von Drohnen, vielleicht auch von drei HIMARS-Raketen, das umstritten, angegriffen. Der Staudamm wurde nicht zerstört, sondern die Abflusstore so beschädigt, dass das Wasser langsam abfloss und der Wasserspiegel des Sees langsam um einen Meter absank. Beim Kharkovka-See floss der gesamte oder fast der gesamte See leer, wie wir wissen, und in sehr kurzer Zeit. Es gibt den Meldungen nach in der Belgorod-Region keine Opfer. Es wurden aber etwa 1000 Menschen evakuiert, geben die russischen Behörden an. Also soweit zu den Fakten, damit man nicht in die Versuchung kommt, die beiden Dinge gleichzusetzen. Das tun sie aber nicht. Wir sprechen ja jetzt gleich über die rechtliche Gleichsetzung.
Ja, denke ich auch, weil das Völkerrecht sagt ja nicht, Herr Bühler, also große Staudämme dürft ihr nicht angreifen und zerstören, kleine aber schon. Wenn es nur ein kleiner Staudamm ist, dann so macht es doch das nicht richtiger.
Ja, ja, so ist es. Also das humanitäre Völkerrecht oder Kriegsvölkerrecht, wie es landläufig heißt, schützt Werke und Anlagen, die, Zitat, gefährliche Kräfte enthalten, also Staudämme, Deiche und Kernkraftwerke. Und sie dürfen nicht Ziel eines Angriffs sein, wenn durch ihre Zerstörung schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung zu erwarten sind. Das ist bei Kernkraftwerken per se zu erwarten. Bei Staudämmen und Deichen, da kommt es auf die Größe auch an. Und insofern spielt die Dimension des Ganzen schon eine Rolle. In Ausnahmefällen kann ein Angriff zulässig sein, aber auch da muss man sehen, gelten sehr strenge Verhältnismäßigkeitsregeln. Man muss also den Einzelfall bewerten. Hier jetzt den Damm bei Belgorod, gilt er als Ausnahme oder gilt er nicht? Die Beschädigung des Deichs am See von Belgorod führte dazu, dass der Seversky-Donezk südlich des Stausees etwa 10 Kilometer in Russland und anschließend in der Ukraine, in dem Gebiet Wovchansk, über das wir gerade eben gesprochen haben, in der Region Kiew, das von den Russen besetzt ist, Überschwemmungen verursacht hat. Überschwemmungen von Stellungen der Russen, die kann man im Internet sehen, in sozialen Medien werden sie verbreitet, unbrauchbare Versorgungswege der Russen, Russen, die sich durch den Schlamm dort bewegen müssen und das aufgestaute Wasser und so weiter. Also es wurde eine militärische Wirkung erzielt durch diese Beschädigung des Staudamms, sodass die angreifenden Truppen aus dem Rücken praktisch die Überschwemmungen umbekommen in ihren eigenen Bereichen und dadurch die weiteren Angriffe der Russen zumindest temporär, aber bei dieser Jahreszeit anzunehmen, auch auf mehrere Tage, mehrere Wochen vielleicht behindern wird. Insofern muss ich Ihnen sagen, halte ich das, nach all dem, was wir wissen, halte ich das für verhältnismäßig und deshalb auch abgedeckt.
Ja, das hatten die Ukrainer ja auch so gesagt, dass sie die Absicht hatten, die russischen Stellungen da unter Wasser zu setzen. Aber auch wenn Sie das für verhältnismäßig halten, Herr Bühler, das kann sowas nicht auch Signalwirkungen haben an die Truppe, an die ukrainischen Soldaten, ist vielleicht dann hier und da mit dem Völkerrecht dann auch nicht mehr so genau zu nehmen?
Naja, also solche Angriffe, die werden ja nicht von irgendjemandem durchgeführt, sondern die werden von Offizieren befohlen und von höherer Stelle dann auch genehmigt. Das ist auszuschließen, dass das wie der Fall von Kharkovka beispielsweise, dass die Ukrainer das in eigener Zuständigkeit so auf der ganz niedrigen Truppenebene machen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass die Ukraine bei ihrer Linie bleiben, das Völkerrecht einzuhalten, weil sie ganz genau wissen, dass sie sonst die Unterstützung aus dem Westen verlieren werden. Ich weiß auch, dass das eine große Rolle spielt, gerade in der Zielplanung. Und bei der Ausbildung bin ich ja selbst mit dabei und helfe dort einmal im Jahr in Estland, wenn ukrainische Generalstabsoffiziere dort die große Abschlussübung machen. Also da, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das irgendeine Signalwirkung hätte.
Okay. Dann habe ich jetzt noch ein paar kleinere Sachen, die wir nicht ganz so ausführlich besprechen müssen, jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ein Bericht vom Kiew Independent gab es. Dort wurde geschrieben, dass es in der ukrainischen Truppe Stimmen gibt, die sagen, also für uns ist es nicht so wichtig, ob wir einen Tomahawk-Marschflugkörper von den Amerikanern bekommen. Für uns ist es viel wichtiger, ganz grundlegende Dinge zu erhalten. Ob das nun Essen oder Ausrüstung ist, Fahrzeuge auch, denn daran mangelt es erheblich. Können Sie solche Stimmen nachvollziehen?
Ja, sicher kann ich das nachvollziehen. Das ist immer das Risiko, wenn man Menschen fragt, Soldaten fragt vor Ort, die den Überblick insgesamt nicht haben. Die berichten natürlich verständlicherweise von ihrer eigenen Situation, von ihrem eigenen Auftrag und weisen auf Defizite in der Ausrüstung hin. Das ist ja alles legitim. Allerdings muss man auch sagen, mit Ausrüstung allein für die Truppe ist es nicht getan, sondern die Ukraine braucht eben auch Mittel, den Russen die Grundlage zu entziehen für ihren Angriff. Das ist die Finanzierung, die dort im Fokus steht, mit den weitreichenden Waffen. Das sind Waffenlager, sind Treibstofflager und dergleichen mehr.
Also Sie sagen vom Einzelfall nicht auf das Ganze schließen, wenn dort auch gesagt wird, ja, es gibt Einheiten, die müssen grundlegende Dinge mittlerweile selbst kaufen. Denken Sie auch, das sind dann so Einzelfälle, die man jetzt nicht auf die Gesamtheit beziehen kann?
Nein, das ist schon so. Und ob sie es müssen, weiß ich nicht. Wenn es knapp ist, glauben sie wahrscheinlich selbst, dass sie es müssen. Und das würde ich auch unterstützen dann. Es gibt sogar von Truppenteilen Initiativen, dass öffentlich aufgerufen wird zu spenden, also beispielsweise Spenden von Drohnen und so weiter. Und da kommt ein erhebliches Maß an Ausrüstung zustande, die aus der ukrainischen Bevölkerung, aber über das Internet auch weltweit gespendet werden.
Und gibt ja auch Dinge aus Deutschland, die in die Ukraine gehen, um der Bevölkerung zu helfen und auch die Soldaten mit Material zu unterstützen. Wir haben ja selbst hier im Podcast, drei Initiativen mittlerweile vorgestellt und schon mehrfach zu Gast gehabt. Das werden wir sicher auch bald wieder tun. Eine Meldung zum Stichwort Marsch für Körper. Putin hat verkündet, dass man einen neuen fertig getestet hat, einen, der nuklear bewaffnet werden kann. Wie bewerten Sie das?
Also da geht es jetzt um den Burwestnik, den Sturmvogel. Wir sprechen es mal deutsch aus, dann ist es nicht zu kompliziert. Der ist schon seit 2011 in Entwicklung. Putin hat ihn neben anderen Waffensystemen 2018 vorgestellt. Das Besondere ist nicht, dass er einen Nuklearsprengstoff tragen kann. Das können viele Marschflugkörper in Russland, unter anderem Iskander-Rakete und Iskander-Marschflugkörper, aber auch andere. Das Besondere daran ist, dass er einen Nuklearreaktor an Bord hat, einen kleinen, also eine nukleare Energiequelle, sodass er nicht angewiesen ist, Treibstoff mitzunehmen, Festtreibstoff oder Flüssigtreibstoff, sondern dass er eine, wie gesagt, nukleare Energiequelle hat, die das Strahltriebwerk speist. Dieser Marschflugkörper Sturmvogel, der ist schon mehrfach getestet worden und das war der 14. Test jetzt, wenn ich das richtig sehe, dessen Ergebnisse Gerasimov auch persönlich an Putin gemeldet hat. Also angeblich war es erfolgreich. 14.000 Kilometer sei er geflogen. Insgesamt könnte er 20.000 Kilometer fliegen. Und 15 Stunden sei er in der Luft gewesen. Also das scheint diesmal erfolgreich gewesen zu sein. Von den 14 waren insgesamt nur 3, muss man wissen, erfolgreich. Dieser Sturmvogel, der zeichnet sich durch niedrige Flughöhe aus, dass er auch manövrierfähig ist, dass er Luftverteidigungsstellungen am Boden, also Flugabwehrraketen am Boden, umfliegen kann. All das können andere Marschflugkörper auch, aber nicht auf diese Distanz, das muss man sagen. Gerasimov meint, dass er so gut wie nicht abzufangen wäre. Also dem würde ich dagegen halten. Sicher, wenn er die Bodenverteidigung umfliegen kann, dann gibt es aber immer noch Kampfflugzeuge, die schnell genug sind, wesentlich schneller als dieser Sturmvogel, der unter Schall fliegen muss, etwa 900 Kilometer pro Stunde. Aber da können Kampfflugzeuge schon mithalten und erst recht die Flugabwehrraketen, die auch auf große Reichweite von den Flugzeugen abgeschossen werden können. Also deshalb ist es nicht so, dass dieses Ding unverwundbar wäre.
Ist das mit dem Nuklearantrieb eine Sache, die die Russen den NATO-Staaten voraus haben oder haben das einzelne NATO-Staaten auch irgendwie auf der Agenda? Haben sie da Kenntnisse, die sie möglicherweise auch in der Öffentlichkeit anbringen können?
Also ich habe da Kenntnisse, dass die Amerikaner das mal versucht haben, aber es dann gelassen haben, weil das Risiko nicht beherrschbar war, auch mit der Strahlung während des Flugs oder auch bei einem Einschlag, bei einem Absturz. Und deshalb wurde das eingestellt. Insofern ist dieser Marschflugkörper schon einzigartig auf der Welt. Also das sind die Russen die einzigen, die sowas haben. Aber es ist die Frage, ob sie es brauchen. Wissen Sie, das ist, sie haben so viel Marschflugkörper und sie haben insbesondere so viele Interkontinentalraketen, die auch über Reichweiten verfügen, dass sie ein Land wie Amerika angreifen können. Natürlich nicht, können sie nicht mit dem Marschflugkörper zunächst nach Mexiko fliegen und dann von Mexiko aus in die USA fliegen, wie ich es gelesen habe. Das ist schon richtig, dass auch die Abfangraketen natürlich auf bestimmte Richtungen ausgerichtet sind. Und für die Abfangraketen, für die Interkontinentalraketen. Und wenn dann so ein Marschflugkörper aus dem Rücken kommt, dann ist es schon ein anderes Ding. Allerdings, wie gesagt, er fliegt relativ langsam. Er kann wahrscheinlich durch das Radar auch erfasst werden. Und es können rechtzeitig Gegenmaßnahmen durch Kampfflugzeuge eingeleitet werden.
Abschließend noch kurz in diesem Abschnitt, Herr Bühler, der polnische Ministerpräsident Tusk, der hat sich sehr pessimistisch geäußert zu einem möglichen Kriegsende. Im Grunde befürchtet Tusk einen ewigen Krieg, wie er sagt. Und ewig meint hier, also solange Putin an der Macht ist. Wie sehen Sie das?
Also das Zeitalter der Kooperation mit Russland, das haben wir ja erlebt, das habe ich auch persönlich erlebt in vielen Begegnungen. Das ist uns ja von Putin einseitig aufgekündigt worden, also schon mindestens seit 2014, wahrscheinlich schon früher, erst recht aber nach 2022. Und ich glaube, dass wir gezwungen sind, in einem Zeitalter der Konfrontation zu leben. Wir können Sicherheit nicht mehr mit Russland organisieren, wie wir es zur Zeit der Kooperation und Partnerschaft versucht haben, sondern müssen uns jetzt vor Russland schützen. Das gilt während der Zeit des Ukraine-Kriegs, aber auch darüber hinaus und erst recht dann, wenn sich Putin mit seinen Kriegszielen durchsetzen wird. Das gilt so lange, ein Regime in Russland, ob mit oder ohne Putin besteht, das sich auf Geheimdienste, auf Militär, auf andere Sicherheitsorganisationen in Russland stützt, wo also Teile der Zivilgesellschaft überhaupt keine Chance haben, sich dort einzubringen, jedenfalls bisher nicht. Und von daher, ich komme zurück zu Ihrer Frage, also dem kann ich mich schon anschließen, ja. Wenn ich auch das nicht ewigen Krieg nennen würde, aber vielleicht ist das auch jetzt aus dem Zusammenhang gerissen und vielleicht auch nicht ganz so wörtlich gemeint.
Okay, dann kommen wir zu einem weiteren Schwerpunkt noch. NDR, WDR, Süddeutsche, die haben einen sogenannten Rechercheverbund. Die haben eine Story veröffentlicht, in der es darum geht, dass die Russen maritim mächtig aufgerüstet haben. Also die haben nicht jetzt 100 neue Schiffe gebaut, sondern viel dafür getan, sich gegen mögliche Angriffe von See her zu schützen. Darüber haben die Kollegen vom NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien vorige Woche auch berichtet. Da geht es dann vor allem darum, in diesem Podcast, dass dort viel westliches Hightech-Material verbaut wurde, dass man alles unter Nutzung einer Tarnfirma im Westen besorgt hat. Viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die hören ja auch Streitkräfte und Strategien. Deswegen wollen wir mal versuchen, uns nicht allzu sehr zu doppeln, sondern das Hauptaugenmerk auf den militärischen Teil des Ganzen richten. Herr Bühler, Sie kennen das ja auch alles. Ich will mal mit grundlegenden Dingen anfangen. Zunächst, wozu braucht man auf See militärische Sensoren? Was sind das für Sensoren? Was registrieren die?
Also es gibt ja jede Menge Sensoren, die auf See wirksam werden. Angefangen von Satelliten, die die See beobachten können. Dann geht es weiter, jedes Schiff und jedes Flugzeug hat Sensoren, Radargeräte, Sensoren, die auf U-Booten sind beispielsweise, die können ja nicht sehen, sondern sie brauchen Sensoren, um zu navigieren und auch um Bedrohungen aufzuklären. Also da gibt es eine ganze Menge Sensoren, aber in diesem Zusammenhang, mit dieser Geschichte dort, da geht es um Unterwassersensoren, im Grunde genommen um Mikrofone, die im Wasser sind und die Geräusche vorbeifahrender Schiffe oder von Unterseebooten aufnehmen. Schiffe oben, die können auch durch andere Sensoren erfasst werden, aber U-Boote natürlich nicht, sondern sie müssen durch Sensoren aufgeklärt werden, die im Wasser sind oder ins Wasser eingebracht werden, beispielsweise durch Hubschrauber an Bojen und dergleichen mehr.
Da hat man schon erste Ansätze, warum die Russen dort so viel investiert haben. Dazu können wir aber in diese Doku, von der ich gesprochen habe, die es zu diesen Recherchen in der ARD auch gibt, reinhören. Und zwar hat sich dort Michael Wanning geäußert. Das ist ein Kapitän zur SEA-AD.
Warum die Unterwasserkomponente für Russland so wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir ja in der heutigen Welt, insbesondere durch Satelliten, durch KI und alle anderen technischen Möglichkeiten, all das, was fliegt und was auf dem Wasser sich bewegt, ja ohnehin aufklären. Die Teildimension unter Wasser ist sozusagen die letzte Sphäre, wo man Dinge verstecken kann.
Also so hat sich der Kapitän zur SEA-AD Michael Wanning geäußert. Geht auch so ein bisschen in Ihre Richtung, Herr Bühler, aber so ganz nachvollziehen kann ich das mit dem Verstecken nicht. Also ich meine, was außer U-Booten will man denn da verstecken? Und diese U-Boote haben ja doch auch nur sehr begrenzte Einsatzzwecke. Also sprich, ich nehme da gefühlt erstmal Widerspruch wahr zwischen dem Aufwand, den man betreibt, und dem Nutzen.
Naja, es geht schon darum, zu wissen, was bewegt sich da unter der Wasseroberfläche. Und U-Boote haben ja nicht nur einen Kampfauftrag, U-Boote haben ja einen, im Wesentlichen auch einen Aufklärungsauftrag. Das heißt, sie liegen lange Zeit irgendwo im Wasser und versuchen selbst ganz aktiv, auch mit ihren Sensoren, festzustellen, was sich unter Wasser verbirgt. Also von daher hat der Kapitän Wanning schon recht. Da versucht man, die U-Boote zu verstecken, irgendwo in einer Enge, aber auch in der Ostsee, da reichen zwei U-Boote aus, die auch einen Kampfauftrag haben und die dann die Ostsee auch nicht passierbar machen für andere Schiffe. Das heißt, man muss sie vorher entdecken. Und dazu gehören eben Sensorik, die entweder fest verbaut ist unter Wasser oder die durch Hubschrauber eingebracht wird, damit man sie durch Hubschrauber oder durch Bojen, die mit Geräuschsensor versehen sind, die eingebracht werden können von Flugzeugen oder auch von Hubschraubern.
Ich will mal bei den fest verbauten Sensoren bleiben oder einigermaßen fest verbauten, nicht bei denen, die an Schiffen, die fahren, sind. Diese Unterwassersensoren, die ziehen sich, was die Russen betrifft, an der gesamten russischen Küste entlang oder nur schwerpunktmäßig in ausgewählten Gebieten? Also Murmansk könnte ich mir vorstellen.
Also an der gesamten Küste sicher nicht, wobei die Russen schon sich bemühen, auch jetzt, nachdem die Nordwestpassage langsam offen wird, dass sie auch dort wissen, wer die Strecke nimmt, auch unter Wasser nimmt. Also es wird nicht nur bei Murmansk sein, aber Murmansk spielt natürlich eine besondere Rolle. Dort sind die Nuklearwaffen stationiert oder viele der Nuklearwaffen der Russen, insbesondere die auf den U-Booten eingesetzt werden können. Murmansk ist eine große U-Boot-Basis insgesamt mit mehreren U-Boot-Häfen. Und das Ganze hat eine so strategische Bedeutung, dass sie diese Bastion, wie sie es nennen, auch absichern. Und da gibt es schon seit vielen Jahren, das hat jetzt nichts mit dieser Sendung zu tun und mit dem Hauptthema dieser Sendung, der Modernisierung dieser Sensoren. Also Sensoren gibt es da schon lange, sodass fremde Schiffe, insbesondere NATO-Schiffe oder gar NATO-U-Boote, sich nicht dieser Bastion unerkannt nähern können.
Nochmal gefragt, welche Vorteile hätte denn ein Angreifer, wenn er mit U-Booten jetzt ganz in die Nähe dieser sensiblen Bereiche kommt?
Sie meinen jetzt der Bastion?
Ja.
Der hat zum Beispiel hat er den Vorteil, dass er dort, wenn er einen Aufklärungsauftrag hat, mitbekommt, was sind die Aktivitäten dort in dieser Bastion, in diesem Bereich Murmansk, unabhängig davon, was man mit den Satelliten sehen kann und mit anderen Aufklärungsergebnissen feststellen kann. Mit anderen Aufklärungsmitteln feststellen kann.
Ja. Was ist nun das Neue an dem, was die Russen offenbar jetzt im Verlauf der letzten Jahre gemacht haben?
Naja, ich muss vielleicht zu den Unterwassersensoren eins sagen. Die sind auch deshalb besonders wichtig, weil man nicht nur erkennt, da ist ein U-Boot, sondern man erkennt auch, was ist das für ein U-Boot, wie ist es ausgerüstet. Denn jedes U-Boot, wie auch jedes Schiff, hat seine eigene Geräuschkennung, wie also so ein Fingerabdruck. Und sowohl die Russen wie auch die NATO-Marinestreitkräfte, die bemühen sich natürlich, ihre Datenbank aktuell zu halten und die individuellen Geräuschkulissen jeweils abzuspeichern, sodass tatsächlich dann festgestellt wird, es handelt sich hier bei diesem Geräusch um ein strategisches U-Boot, ein russisches strategisches U-Boot, das mutmaßlich Kernwaffen an Bord hat. Für diesen Aufklärungsauftrag gibt es auch spezielle Sensoren, die wir jetzt hier nicht besprechen können. Also diese Besonderheit muss man nochmal rausstreichen, wenn es um Unterwassersensorik geht. So, was ist das Neue daran? Es ist offensichtlich alles modernisiert worden, die Jahre über. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, nachdem ich 5 Jahre schon in Pension bin. Aber die aktiven NATO-Marinestreitkräfte, die wissen das natürlich, weil sie das genauso beobachten, wie auch das ARD-Team und andere das gemacht haben über der Zeit. Also da wird ordentlich modernisiert, da werden Glasfaserkabel verlegt, da werden die Datenmengen erhöht, die man über diese Glasfaserkabel aufs Inland schickt, um ein noch klareres Lagebild zu haben von dem, was sich unter Wasser abspielt.
Dann will ich mal niemandem zu nahe treten jetzt, aber bei der Recherche und den Interviews dazu klang das in meinen Ohren so, als hätten die investigativen Journalisten jetzt was ganz Geheimes aufgedeckt. Also in Bezug auf die Tarnfirma in Zypern und das quasi Schmuggeln der Westtechnik in Russland kann ich das ja durchaus noch nachvollziehen, aber was das neue Sensoriknetz an sich betrifft, da mag ich jetzt nicht unbedingt glauben, dass davon niemand was wusste, denn angefangen haben die Russen ja offenbar, als Sie noch im Dienst waren, also Herr Bühler. Vielleicht hatten Sie ja damals Ähnliches schon auf dem Tisch, obgleich ich natürlich weiß, dass Sie über viele militärische Dinge nach wie vor nicht reden dürfen.
Naja, also Unterwassersensoren gibt es schon seit langem, auch schon im Kalten Krieg gab es Unterwassersensoren, auch bei uns. Das ist allgemein eigentlich bekannt, mindestens in Fachkreisen bekannt, natürlich nicht so im Detail. Dennoch, ich meine, da kommt jetzt ein bisschen Kritik raus an dem Bericht der Journalisten, die das aufgedeckt haben. Ich meine, das ist schon ein Skandal, finde ich, und da sind jetzt einige Staatsanwaltschaften dran, das alles zu untersuchen, dass hier über eine Tarnfirma mit einem russischen Besitzer in Zypern da Westtechnik, Dual-Use-Technik zugegebenerweise, Kabel kann so oder so verwendet werden, nach Russland geschmuggelt wird. Und da muss man jetzt untersuchen, war es zu dem Zeitpunkt erlaubt oder war es nicht erlaubt. Und das ist gerade im Augenblick offensichtlich die Tätigkeit der Staatsanwaltschaften.
Aber das will ich auch gar nicht in Frage stellen, dass man da gute Ergebnisse bekommen hat bei der Recherche. Mir ging es wirklich um die Art der Sensoren, die da sozusagen modernisiert werden und so weiter und so fort. Da würde ich doch mal davon ausgehen, dass man das in NATO-Kreisen eigentlich genau weiß, oder?
Ja, sicher. Das sagt ja die NATO, beobachtet das ganz genauso. Die Journalisten haben 2 Schiffe beispielsweise beobachtet, die vormals Schiffe der Küstenwache waren, die dann über eine Reederei an die Russen verkauft worden sind. Offenbar, so heißt der Bericht ja, dass sie auch entsprechende Unterwassergerätschaften mit an Bord hatten, also sensible Technik bereits an Bord war und dann ergänzt worden ist durch Zukäufe anderer. Da muss man jetzt sehen, wie die Staatsanwaltschaften, ich wiederhole das nochmal, wie die das jetzt aufklären.
Okay, dann, das sind die Russen, was die gemacht haben, was die modernisieren. Was ist denn eigentlich mit der NATO? Hat die auch Ähnliches auf ähnlichem Niveau der Sensoren oder hinken die mit dem Niveau ihrer Sensoren hinterher?
Also da kann ich jetzt nichts dazu sagen im Einzelnen, da bitte ich um Verständnis. Aber die NATO hat natürlich auch solche Sensoren in bestimmten Bereichen, die von uns von großem Interesse sind. Also die Zugänge zum Nordatlantik beispielsweise, das ist natürlich von hohem Interesse. Und da gibt es viele Jahrzehnte schon Sensoren, die uns da helfen, ein maritimes Lagebild auch unter der Wasseroberfläche zu haben.
Kann die NATO zu jeder Zeit sagen, an welcher Stelle in den Ozeanen sich ein russisches U-Boot befindet?
Also, das wäre schön. Es bemüht sich sicher darum. Wenn Sie müssen sich vorstellen, das ist ja so ein, auf beiden Seiten, für beide Seiten, so ein wichtiger Punkt zu wissen, wo die strategischen U-Boote sind, die Nuklearwaffen an Bord sind. Und da wird vom Auslaufen des Schiffes oder des Bootes, in dem Fall des U-Bootes, versucht mitzuverfolgen, wo fährt es hin, selbst wenn es unter Wasser fährt. Und da wird alles aufgeboten an Sensoren und benutzt, was eben weltweit zur Verfügung steht.
Nun hatten Sie vorhin gesagt, man hat in bestimmten Bereichen solche Sensoren. Das heißt, es gibt die nicht überall auf der Welt, also NATO, Russen, sondern nur in bestimmten Bereichen, wie eben Nordatlantik, oder?
Ja, das kann ich natürlich jetzt im Einzelnen auch nicht sagen. Also jedenfalls nicht öffentlich. Aber es gibt in den Gegenden von besonderem Interesse für die NATO, als Beispiel nannte ich den Eingang in den Nordatlantik, da gibt es solche Sensoren, da haben die Nationen, die dort in der Nähe sind oder die besonderes Interesse haben, schon investiert und das schon seit vielen Jahren. Okay. Das gilt auch für die Ostsee natürlich.
Okay, dann will ich noch was fragen zu diesem Fingerabdruck, von dem Sie gesprochen haben, den ein Boot da hinterlässt. Man muss doch diesen Fingerabdruck aber erstmal wirklich zuordnen können. Also zu Dingen, von denen man bisher keinen Fingerabdruck hatte. Ein U-Boot-Hersteller, der wird ja kaum so eine Art Fingerabdruck mitgeben und sagen, also daran und daran, da könnt ihr unser Boot erkennen. Oder noch ein bisschen anders formuliert, vielleicht weil ich mich jetzt nicht so genau ausdrücken konnte, mal angenommen, in der NATO würden 10 neue U-Boote gebaut und eingeführt. Das sind ja dann 10 Boote, von denen die Russen noch gar nicht wissen, wie sie klingen oder ähnliches. Sprich, eigentlich können die ja noch gar nicht unterscheiden.
Ja, das stimmt. Aber sie werden alles dran setzen, dann über die Zeit den Geräuschfingerabdruck eines solchen Bootes auch zu bekommen. Den kann man natürlich nur dann bekommen, wenn man sicher weiß, dass es sich um dieses U-Boot handelt. Aber auch ein U-Boot muss mal über Wasser fahren. Und dann sehen Sie ja die Kennung des U-Boots. Dann wissen Sie, ah, das ist das U-Boot. Und dann wird alles dran gesetzt, wie ich schon sagte, dass man mit irgendeinem Sensor dann das aufnimmt.
Und kann man da wirklich jedes Boot erkennen oder gibt es eine Möglichkeit für Boote, diese Ortung vielleicht mit irgendeiner neuen Antriebstechnik, die so ganz leise ist, die keine Geräusche macht, zu entkommen?
Ja, guter Punkt. Deshalb haben die deutschen U-Boote ja so einen Vorteil, weil sie mit Batteriebetrieb, sage ich jetzt mal, laufen können. Sie haben zwar auch einen Dieselantrieb, aber sie laden ihre Batterien damit auf und sie können dann ohne Geräusche irgendwo liegen. Und da hilft der beste Sensor dann auch nichts, wenn so ein Boot da mit elektrischem Antrieb läuft und auch sonst keine Geräusche durch die Fahrt, durchs Wasser dazukommen. Aber das sind nicht die Geräusche, die der Antrieb normalerweise macht.
Letzte Frage dazu, Herr Bühler. Es soll ja auch ein viel kleineres Netz der Russen in der Ostsee geben. Das hat Sie, glaube ich, auch schon angedeutet. Das kann man auch im Zuge dieser Recherche erfahren. Und da heißt es unter anderem, dass das Wrack der Estonia mit Sensoren bestückt worden sein soll. Estonia, also ein Passagierschiff, das damals im Sturm gesunken ist, mehrere hundert Tote. wenn da was befestigt ist, wieso eigentlich? Nimmt man das einfach als Möglichkeit, auf dem Meeresboden irgendwas zu befestigen oder hat das andere Gründe?
Nein, das hat schon den Grund, das liegt ja auf dem Grund des Golf von Finnlands. Und da ist es dann nicht so, dass sie auf Sandboden oder auch auf Kiesboden irgendwas befestigen können. Das stimmt, manchmal sind Sensoren auch an Bojen angebracht, die verankert sind. Aber hier hat man offensichtlich gedacht, dass man dort das Schiff nutzen kann, um die Sensoren dann anzubringen, wenn die ganze Geschichte stimmt.
Okay. Dann sind wir fertig mit diesem Thema. Wie gesagt, dazu sehr interessant, auch die ARD-Doku Russian Secrets zu finden in der ARD-Mediathek. Wir machen einen Punkt an dieser Stelle unter diese heutige Podcast-Folge. Bevor wir uns verabschieden, noch einen kleinen Tipp, noch ein Podcast-Tipp. Im ARD-Europa-Podcast.eu. Da spricht Host und Korrespondentin Katrin Schmidt jede Woche ja über die spannendsten EU-Themen, über Insights aus Brüssel und darüber, wie EU-Politik unser aller Leben prägt. In der aktuellen Folge, das ist die vom 24. Oktober, geht es um die Frage, wie viel Gas die EU aus Russland noch bezieht und wie diesen Energieimporten ein Ende gesetzt wird. .eu erscheint jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das noch als kleiner Hinweis und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wir freuen uns über jede Mail von Ihnen, auch wenn sie kritische Worte enthalten sollte. Hilft uns ja auch weiter. Auch für Fragen, Anmerkungen oder auch Lob nutzen Sie bitte die Adresse general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, in der nächsten Woche, das hatte ich am Anfang schon gesagt, quasi verschiebt sich unser Podcast auf Donnerstag. Und übrigens in den Wochen darauf müssen wir sogar auf den Freitag rutschen, weil es terminlich nicht anders möglich ist. Nächste Woche aber erstmal, wie gesagt, Donnerstag, 6. November. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Donnerstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.